Entschuldigen Sie bitte, wo haben Sie meine Nummer her? Das finde ich ehrlich gesagt nicht gut, dass Sie mich jetzt hier einfach anrufen, ungefragt. Könnten Sie bitte meine Nummer löschen? Ja, das, liebe Leute, sind die noch richtig netten Gespräche eigentlich, die man so beim Cold Calling quasi führt. Und interessanterweise, dass auch oftmals bei Unternehmen, die selbst Vertriebsteams intern haben, die scheinen da aber anscheinend mit Brieftauben zu arbeiten und nicht mit Cold Calls. Leute, es ist soweit. Es ist mal wieder Zeit für Ungefiltert. Wie immer habe ich den schönen Björn dabei. Und mich das Biest, wie ihr wisst. Und wer hätte es gedacht, wir sind nicht alleine. Wir haben mal wieder einen richtig coolen Gast dabei. Und diesmal haben wir den Fabio Gröhl von Leadinfo am Start. Hallo Fabio.
Ja, hi. Danke für die Einladung. Schön, dass ich mit euch sprechen kann. Ich freue mich.
Ja, schön, dass du dabei bist. Bevor wir ins Thema starten, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst und was du so mit Sales am Hut hast.
Ja, also ich bin, wie du schon gesagt hast, ich arbeite für Leadinfo, bin da im deutschsprachigen Vertriebsteam, bin insgesamt jetzt im Sales seit knapp 4 Jahren und genau arbeite von Remote aus Freiburg aus. Bei Leadinfo selber bin ich jetzt seit knapp 3 Jahren und habe ja mehr oder weniger auch alle Höhen und Tiefen mitgemacht so und von daher freue ich mich da auch so ein bisschen natürlich meine Erfahrung heute reinzubringen.
Sehr cool. Jetzt haben wir es schon am Intro ein bisschen gehört. Könnte vielleicht heute um Ablehnung im Sales gehen und wie man damit umgeht. Du hast wahrscheinlich auch den ein oder anderen Call gehabt oder die ein oder andere Situation, wo es eine Ablehnung gab. Erzähl mal, Fabio, warum toucht dich das Thema so besonders?
Ich glaube, das ist deswegen sehr, sehr interessant, weil das insgesamt, ich glaube, so der größte Teil, ich will nicht sagen Nachteil im Sales ist, aber es ist natürlich so das Thema, wo jeder auch mit zu gehen lernen muss. Es ist natürlich auch prozentual gesehen so, dass ich häufiger eher Ablehnung bekomme als Zustimmung. Ich sag mal einfach das Gesetz der Zahlen. Und dann finde ich es natürlich deswegen spannend, weil wir ja eigentlich so von unserer, wenn ich jetzt die Menschheitsgeschichte mir anschaue, wir eigentlich gar nicht so auf das Thema Programmierung bzw. Ablehnung programmiert sind. In dem Sinne ist das eigentlich relativ untypisch, was wir machen. Und ich finde einfach so diesen Aspekt, dass man immer besser damit umzugehen lernt, also wirklich spannend und meiner Meinung nach auch so mit der wichtigste Teil, wenn es darum geht, sich im Vertrieb auch insgesamt weiterzuentwickeln.
Ja, was soll ich sagen? Ablehnung. Wir Menschen wollen gemocht werden, ne, Fabio? Alle. Ja. Irgendwie, das ist, ich glaube, da hast du vollkommen recht, das ist das, was uns antreibt. Und ich glaube, gerade viele Sales-Mitarbeiter sind halt auch Menschen, die eigentlich ja gemocht werden wollen. Und eigentlich ist es total irrsinnig, etwas zu tun, was dem komplett entgegenspricht oder entgegenspielt, weil du hast schon vollkommen recht. Ich nehme mal sogar die harte Geschichte Callcenter. 100, 150, 200 Calls am Tag und die Quote 110:1 ist, glaube ich, eine, die immer noch relativ realistisch ist. Wenn du es gut machst, wird sie höher. Wenn nicht, bleibt sie so schlimm. Das heißt also, ich hole mir 200 Mal auf die Fresse ab, um 20 Mal ein, naja, sie sind ganz nett, Herr Gröhl, und um vielleicht daraus mit viel Glück 2 Deals zu gewinnen.
Ja.
Ja. Gutes Thema ausgesucht.
Ja, das ist Realität, ne, für viele auch. Und von daher also wirklich Respekt an jeden, der es macht. Ich mache jetzt aber nicht so Callcenter-Vertrieb in dem Sinne. Aber wir kennen ja auch beide, wir kommen ja alle auch so ein bisschen, wir haben alle hier so einen Tech-Hintergrund. Also in dem Sinne, ohne Ablehnung geht es halt in dem Bereich auch nicht.
Ablehnung kann ja auch sehr vielfältig sein. Also ich habe jetzt ein Cold Calling Beispiel gehabt, ne, aber es kann ja auch irgendwie im Sales-Prozess selber Ablehnung geben, weil das, was du anbietest in Form von Pricing beispielsweise, erstmal Ablehnung erfährt. Oder wenn du Key Account machst und du hast Upsell Motions und du sagst, hey, das wäre eigentlich für euch ganz ganz relevant, und dann kommt auch erstmal Ablehnung, ne? Oder vielleicht auch die Androhung wie Renewal nicht, weil keine Ahnung, Angebot von Competitor XY ist dann doch irgendwie ein bisschen günstiger. Also Ablehnung trifft uns ja jeden Tag. Da gibt es ja das schöne Buzzword Resilienz dafür, mittlerweile, dass wir alle dadurch ja auch stärker werden und der Sales dann irgendwie überlebt hat durch Ablehnung, der ist danach auch super stark. Glaube ich auch. Ich glaube, dass wir mehr abkönnen. Aber wenn wir mal ehrlich sind und das Kind auch beim Namen nennen, ist das schon scheiße. Also jeden Tag irgendwie aufzustehen und deine Calls zu machen beispielsweise, um zu wissen, dass du eben eine Ratio von 110:1 hast und ich meine, in jedem normalen Szenario rauszugehen und sich die ganze Zeit Schellen abzuholen, bis man endlich bei der Person ist, die einem nicht mehr eine klatscht, sondern vielleicht mal ein Eis bringt. Das ist ja wahnsinnig eigentlich. Ja. Inwiefern glaubst du, wo es uns besser macht? Ist es wirklich eigentlich die Ablehnung selbst oder ist es vielleicht etwas anderes dahinter? Wo siehst du da eigentlich die Möglichkeit zu wachsen dran?
Ich glaube, dass es einfach so ein bisschen darum geht, also ich glaube, dass man selber einfach daraus lernen muss und auch so seine Skills einfach verbessern muss. Ich glaube, es wird ja auch häufig beispielsweise über Mindset gesprochen. Ich finde das Thema, das ist vielleicht nur so ein bisschen Hot Take, ich finde das Thema beim Vertrieb tatsächlich so ein bisschen überbewertet. Also was jetzt gar nicht heißen soll, dass es nicht irgendwie auch wichtig ist. Ich bin aber der Meinung zum Beispiel, wenn ich jetzt 100 oder ich sag mal 80 Calls am Tag mache, und ich lerne wirklich auch meinen Zielkunden kennen. Ich gehe auch da, ich sag mal, spitz rein. Ich bin vor allen Dingen auch bei mir, ne? Ich kann lustigerweise mit Ablehnung irgendwie schlechter umgehen, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, eine Rolle zu spielen, als wenn ich wirklich bei mir so authentisch bin. Und Mindset ist für mich deswegen manchmal so ein bisschen überbewertet, als dass es häufig so von Unternehmen genutzt wird, die zum Beispiel super schlechte Playbooks irgendwie haben, wo das Skript irgendwie gar nicht funktioniert. Und dann habe ich natürlich das Thema, dass ich sehr, sehr viel Ablehnung bekommen werde. Ne? Das heißt, ich würde gerne auch, also jetzt statt Mindset, was irgendwo natürlich auch wichtig ist, ich will es gar nicht sein reden, aber auch gerne darüber sprechen, wie viele Recherche mache ich, wie baue ich das Gespräch natürlich auch. Ich finde auch zum Beispiel Sprechgeschwindigkeit unfassbar wichtig, wenn man auch in die Akquise geht. Ich habe so für mich festgestellt, je langsamer ich spreche, desto besser sind auch die Gespräche. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Gesprächspartner sich nicht überfallen fühlen. Und von daher glaube ich, dass man jetzt wenig daraus mitnehmen kann, wenn ich jetzt irgendwie sage, rufen Sie mich nicht an zu 100. Mal oder nicht schon wieder so einer. Ich glaube mehr, dass es daran liegt, dass man so eine Gesprächskommunikation bzw. seine Kommunikationsfähigkeiten insgesamt halt verbessern muss.
Du hast gerade was sehr, sehr Schönes gesagt und du sprichst allen Sellern wirklich aus der Seele. Mindset, weil das irgendwie so als Allerheilmittel auch auf LinkedIn ganz oft gesagt wird. Und wenn du halt irgendwie nicht Bock hast, dir 200 Mal in die Fresse sagen zu lassen, dass du scheiße bist, dann hast du nicht das richtige Mindset. Wenn ich jetzt mal Sales mit Sport vergleiche, ich kann das Mindset haben, aber wenn ich die falschen Übungen mache, dann werde ich auch nicht zum Ziel kommen. Ja, also ich kann das Mindset haben, jeden Morgen aufzustehen und zum Fitness zu gehen und was weiß ich zu stemmen. Wenn ich es falsch mache, habe ich vielleicht am Ende sogar die Ablehnung in Form von, ich habe mir den Rücken kaputt gemacht und kann es nicht mehr machen. Und dass da irgendwie die Unternehmen das so nehmen, für mich ist das tatsächlich immer einen Red Flag und mittlerweile ein Indikator, dass die gegebenenfalls ihre Leute verheizen, wie du halt sagst, weil auch schlechtes Playbook dahinter. Und du hast noch was ganz Tolles gesagt, und zwar, dass man aus den Gesprächen ja auch was mitnimmt und dass es vielleicht auch erstmal überhaupt geht, die Persona gegenüber kennenzulernen. Jetzt ist es so, das wird in der Theorie, und Björn, bitte füge deinen Senf hinzu, in der Theorie wird das ja auch oft gesagt. Dann hast du aber hinten natürlich deine Unternehmens-KPIs, deine Unternehmensziele und dann heißt es irgendwie, ja, wenn du da kein Meeting gelegt hast, dann hast du es eigentlich bei deinem Objection Handling beispielsweise schlecht. Ja, du hättest es ja trotzdem legen können. So, ja, du hast die Person jetzt kennengelernt, aber eigentlich hättest du ein Meeting draus machen können. Also auch dieses so, du kannst eigentlich aus allem was machen und auch jede Objection ist eigentlich handelbar, weil hinten eben die Zahlen stehen. Das ist so meine Erfahrung auch. Wie seht ihr beide das?
Sag mal, Fabio. Fang du mal an.
Ja, also total, ne? Also dann nochmal hinzugefügt vielleicht, bevor ich jetzt auf die eigentliche Frage eingehe, das Mindset, das kann ja auch wachsen, ne? Und das wächst ja auch mit Erfolg. Von daher dann von Leuten im Vertrieb, irgendwie, die gerade jetzt vielleicht auch anfangen zu erwarten, dass das Mindset schon irgendwie sofort tipptopp sein muss, komplett unrealistisch. Ja, aber ich glaube auch, dass es in oder Unternehmensorganisationen gibt, wo jetzt so ein bisschen das Thema, was du angeschnitten hattest, so wo die jetzt rein auf nackte Zahlen gucken und ich sag mal, da jetzt den Termin mehr oder weniger machen, aber wenn ich da jetzt auf die Terminqualität dann gucke, das ist ja auch wieder ein Faktor und wenn ich da jetzt auch nicht was man ja auch nicht vergessen darf, je schlechter ich bin am Telefon, je aggressiver ich auch bin, da kann es ja auch durchaus mal sein, dass das Unternehmensimage darunter leidet und dann kann es ja durchaus mehr Qualität haben, mal auf einen Termin zu verzichten, als da jemanden reinzudrücken in den Termin, der dann vielleicht im späteren Prozess mir sowieso nur Probleme macht. Also von daher, das ist schon qualitative Auswertung von so KPIs, die ist schon
fragwürdig. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie die Alternative sofort parat, aber da gibt es bestimmt, oder ich teile die Beobachtung von Aldi total.
Also ich habe, macht das Spielchen ja schon ein paar Jahre und ich habe immer bei dieser Thematik KPIs, Auswertung und in Kombination mit Mindset und diese ganzen Geschichten, mir stellen sich da mittlerweile einfach komplett die Nackenhaare auf, weil ich mir denke, das ist so unrealistisch und es ist so am Thema vorbei. Weil sagen wir mal ganz ehrlich, also wenn du jemanden anrufst und du machst, es gibt ja so verschiedene Strategien, ne, um das mal so ein bisschen aufzudröseln, der erste ruft an und sagt, hey, ich will ganz ehrlich sein, dass Sie gleich Bescheid wissen, das hier ist ein Kaltanruf, ich habe da auch selber nicht so viel Bock drauf, ich muss es aber machen, ich brauche nur 30 Sekunden Ihrer Zeit, ist das in Ordnung für Sie? Da hast du bei mir schon mal das Problem, dass ich dir sage, okay, Junge, du hast gerade schon 15 verschenkt. Das ist halt so, ich finde es immer schwierig. Also für mich ist immer das Thema, gehen wir mal auf Kalt, Akquise los. Was ist denn eigentlich der Grund meines Anrufs? Also ist der Grund meines Anrufs, ich will einen Termin buchen, was natürlich legitim ist, oder ist der Grund meines Anrufs, hey, ich habe mal ein bisschen recherchiert und ich habe da so eine Idee, es könnte eventuell matchen mit uns zwei. Ich will aber vorab erstmal verstehen, wie das Thema bei Ihnen gehandelt wird. Und dann schauen wir mal, ob sich daraus vielleicht ein Termin ergibt. Ich glaube, es ist immer eine Frage des Wie. Und dann ist halt auch der Grund meines Anrufs schon mal ein ganz anderer. Und dann ist auch die Chance, dass ich Ablehnung erfahre, glaube ich, eine ganz andere, um so diesen Bogen auch dazu zu kriegen. Ja. Ich glaube einfach, wenn du wirklich blind anrufst, um Termine zu ballern, wirklich Termine ballern, wo du hinterher, keine Ahnung, derjenige, der die Termine machen muss, hat hinterher 20 Termine und irgendwie 18 Leute haben gar nicht verstanden, worum es eigentlich geht irgendwie und du hättest dir den Termin auch sparen können und die anderen zwei haben überhaupt kein Budget und sind gar nicht da. Ja, also hätte ich mir alle 20 Termine sparen können. Aber ich habe mein KPI-Ziel 20 Termine erreicht. Für mich völliger Irrsinn, immer noch, und halte ich auch für nicht zielführend. Du hast eins eben gerade gesagt, was ich voll richtig finde. Du bist ja ein Stück weit auch der erste Kontakt, die jemand anders mit dem Unternehmen hat. Und mein erster als potenzieller Kunde ist immer so dieses Gefühl, so, boah, würde ich wollen, dass mein erster Kontakt mit jemandem, der mir was verkaufen will, so ist. Und ich glaube, dieses einfach mal sich überlegen, okay, hey, wie fühlt der andere sich gerade in diesem Moment? Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil auch das dazu beiträgt, dass man mit dem all dem, was danach kommt, egal ob positiv oder negativ, glaube ich, anders umgeht, weil du einfach eine ganz andere Strategie entwickelst, wie du in dieses Gespräch reingehst und dieses Gespräch auch schon einen ganz anderen, wie soll man sagen, ein ganz anderes Ziel hat einfach. So, ey, ich will das erstmal, wir haben mal eine ganze Zeit lang, haben wir uns mal überlegt, lass uns doch mal eine neue Branche aufreißen. Und dann haben die Sales-Kollegen haben wirklich angerufen im Gartencenter und haben gesagt, ey, kurze Frage, wir haben überhaupt keinen Plan, wie das ist im Gartencenter mit der internen Kommunikation. Können Sie uns nicht mal erzählen? Keine Bank, ich verkaufe gar nichts, ich mache auch keinen Termin, ich will einfach nur verstehen, wie kommuniziert ihr intern. Fand ich grandios und die haben auch die Antworten gekriegt, die sie brauchen. Dass daraus natürlich auch was entstanden ist, ist doch ganz klar. Weil du wächst natürlich auch das Interesse bei den Leuten. Ja, natürlich, die fangen an zu erzählen und irgendwann, ja, was macht denn ihr eigentlich? Erzähl mal. Das kommt so in so einem natürlichen Gespräch. Und ich finde, das ist für mich die viel entspanntere Variante, wie ich das machen wollen würde.
So, ja, total.
Wie macht ihr es bei Lead-Info? Habt ihr eine spezielle Strategie für sowas?
Fürs Thema Kaltakquise meinst du?
Ja, oder generell einfach so jede Form. Weil es ist ja letztendlich, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn du einen halbwarmen Lead, der inbound reinkommst, in irgendeiner Form in die Disco nimmst, ist es ja trotzdem, versuchst du ja irgendwie, dein Ziel ist ja immer noch trotzdem, einen Termin zu machen, so ungefähr, und irgendwie dann tiefer reinzugehen, mehr zu erfahren über den Kunden.
Ja, klar. Also ja, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich auch Playbooks, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich habe auch so ein bisschen Freiheit, natürlich so meinen eigenen persönlichen Stil da reinzubringen. Ich gucke natürlich auch vorweg schon mal an, ob es passt jetzt. Also manchmal sehe ich auch zum Beispiel ein B2C-Match, da weiß ich auch jetzt vom Beginn an, oder also nicht, dass mich das jetzt stört, da sage ich auch den Kunden, testen sie uns gerne. Am Ende des Tages hole ich mir ein Feedback, aber da wüsste ich jetzt halt nicht so die ganz große Zeit, wie jemand, der vielleicht, oder wo ich jetzt von Beginn an auch gleich das Match erkenne. Versuche ich mal einen Mehrwert eines Meetings zu kommunizieren. Da gibt es auch natürlich auch Leute, die sind jetzt beispielsweise auch self-served, die kommen rein, möchten nicht sprechen und auch sowas ist in Ordnung. Also ich zwinge auch kein Gespräch mit mir auf. Das ist für mich auch so eine Strategiebewältigung tatsächlich, mit so Ablehnung umzukommen. Also ich zwinge weder Gespräche auf, noch zwinge ich irgendwie Meetings auf, weil ich glaube, ich bin der Meinung, es macht einfach keinen Sinn, wenn ich das irgendwie aufzwingen muss. Ich versuche natürlich den zu kommunizieren. Ich versuche natürlich auch, dann Termin zu legen, aber wenn ich merke, okay, das passt nicht, dann wünsche ich denen viel Spaß und dann haben wir uns in 14 Tagen.
Finde ich gut. Ja, finde ich total gut.
Also ja, ich bin auch beispielsweise, ja, ich bin auch jemand, ich bin im Vertrieb brutal ehrlich. Also ich auch das Gefühl habe, dass das zum Beispiel wenig Ablehnung bekommt. Ich hatte zum Beispiel letztens den Fall, wir haben so ein Add-on-Autopilot. Da können wir im Prinzip unsere Website-Besucher automatisiert nachverfolgen. Und da ist es jetzt zum Beispiel letztens passiert, dass mich einer, dass einer in meiner Kampagne war und da fragte er mich, Fabio, danke für die Anfrage, du möchtest mir aber nicht was verkaufen. Da habe ich gesagt, ja, kommt drauf an, du warst auf meiner Webseite. Wir müssen das Gespräch nicht verkäufisch führen, wir können jetzt auch einfach in Kontakt bleiben und mal irgendwann schauen, ob es was wird, ohne Pitches. Also ich sag denen auch, das war ein automatisierter Workflow, der dazu geführt hat, dass ich zur Kontaktanfrage geschickt habe. Also ich verstecke auch nichts, ne? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese menschliche Wertschätzung, die am Ende des Tages dann, ich finde, auch dafür sorgt, dass du in diesem Job nicht auspennst, ne? Weil du dir nicht immer permanent irgendwelche Lügen zurechtbiegen musst, nicht irgendwie immer eine Rolle spielen musst, nicht immer irgendwas erfinden musst. Also das ist für mich wirklich auch ein Beitrag zur Stressbewältigung in dem Job.
Ganz kurze Rückfrage, ich habe dazu gleich noch was dazu zu packen, aber weil du sagst das gerade, dann sehen wir uns in 14 Tagen. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich so ein Freemium-Modell bei euch oder kann man auch einfach selber transaktionell einen Teil von euch kaufen oder wie ist euer Produkt aufgebaut?
Das Produkt, also ich sag mal, der Prozess als solches ist, dass du nach 10 Tagen einen Preisvorschlag von uns bekommst und da habe ich eine gewisse Prozentanzahl an Kunden, die jetzt keinen Kontakt mit mir haben will, aber vom Tool jetzt beispielsweise so überzeugt ist, dass die in die E-Mail klicken, die ich automatisiert verschicke oder die wir automatisiert verschicken und da könnt ihr dann die Zahldaten wählen und genau, das entsprechende Plan dann direkt kaufen.
Das finde ich immer ganz spannend. Natürlich auch, wenn wir über Ablehnung im Sales sprechen, wer sind wir eigentlich? Also was ist das Unternehmen? Was für ein Produkt ist das? Ne? Also wenn ich zum Beispiel von der Salesforce irgendwo anrufe, kennt jede Schwein. Das heißt, da wird auch nicht unbedingt drauf aufgelegt. Außer wenn ich jetzt Startup bin, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich mir jetzt Salesforce Haus hole. Das heißt aber, ich bin trotzdem schon, ich kenne die Person, ich kenne die Company. Das heißt, ich bin da eher likely, dass ich auch mit denen rede. Ja. Dann habe ich aber vielleicht eben jetzt am anderen Ende die falsche Person angerufen, weil, wie ich es meinte, wenn es ein Startup ist, dann brauche ich mit denen nicht reden, die werden nicht kaufen, so, weil das ist viel zu teuer. Ja. Und das gibt es ja auch andersrum. Also du hast jetzt zum Beispiel eben sehr viele Tools da draußen, die kennt keine Sau. Das heißt, wenn ich dich anrufe und dir sage, ich komme von der Firma XYZ und du sagst, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ihr macht, dann ist da natürlich auch nochmal eine ganz andere Form von Ablehnung auch drin. Ja. Ne? Und ich finde deswegen, dass wenn man solche Tipps auf Social Media immer bekommt, das ist mir so oft viel zu verallgemeinert. Warum? Ja. Wie ist die Brand Awareness? Kommst du von einem Tool, was jeder kennt? Kommst du nicht von einem Tool, was jeder kennt? Was ist auch so dein ACV? Ich meine, wenn ich eine Plattform verkaufe, die im Durchschnitt 100.000 kostet, dann werde ich vielleicht nicht so schnell 20 Opportunity im Quartal closen, wie andere, wo du vielleicht nur einen Tausender bezahlst. Du hast gerade das, ihr habt ja Self-Service bei euch offensichtlich. Ich komme auch aus dem Background, wo man auch Freemium-Versionen hatte, wo die Kunden das teilweise schon genutzt haben. Das sind ganz andere Motives dahinter. Das heißt, dieser eine Approach für alle, der funktioniert nicht. Wird aber gerne so verkauft. Auch deswegen dieses Mindset, dieses eine Mindset. Nein, Leute, worüber sprechen wir? Also wenn ich Salesforce verkaufe, ist mein Mindset bestimmt ein anderes als von einer Firma, die noch keiner kennt. Weil mein Mindset ist, oh Gott, das kennt ja keiner. Das muss ich jetzt erstmal noch platzieren. Das heißt, die Ablehnung hier ist ja auch nochmal viel höher als bei Unternehmen, die bekannt sind.
Ja. Ja klar, zumal wenn ich auch neu auf dem Markt bin, da gibt's, oder wenn ich jetzt gerade ganz frisch am Markt bin insbesondere, kann es ja auch durchaus auch noch Zweifel geben, ob das Produkt jetzt überhaupt einen Produkt-Market-Fit hat, das weiß ich auch noch nicht. Es kann sein, dass ich als Vertriebler irgendwo arbeite, wo das für ein Unternehmen, was einfach kein gutes Produkt hat, jetzt vielleicht gerade auch Startups, die sich jetzt auch bewähren möchten, die vielleicht eine Idee haben, das kann natürlich alles passieren, ne, weil ich da natürlich ein Produkt habe, was kein Problem irgendwie löst, da kann ich als Vertriebler noch so gut sein, da werde ich den ganzen Tag irgendwo Ablehnung bekommen und natürlich auch kein Problem irgendwie, ne, kein Problem lösen und deswegen auch nicht oder keine guten Gespräche führen können.
Ja, ich mache das ja schon ein paar Tage länger. Wisst ihr, was ich immer erlebt habe? Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt. Für mich ist das eine sehr spannende Geschichte. Aus Ablehnung entsteht Vermeidungsstrategie. Kennt ihr das? Ihr habt so Vertriebler, die sind am Anfang voll motiviert. Die haben so richtig Bock. Und dann geben die Vollgas ohne Ende. Im Endeffekt ist es ja schon so, die Leute holen sich Schellen ab reihenweise, ne, nach und nach. Und irgendwann fängst du dann an und du merkst, okay, der macht keine 100 Calls mehr am Tag, sondern er macht nur noch 50. Und eine Woche später sind es irgendwie nur noch 30. Und dann sind es auch nur noch 20 irgendwann. Und dann versuchst du ihn zwischendurch mal zu erreichen, dann erreichst du ihn gar nicht mehr. Und nach 2 Monaten sagt er sich irgendwie so, ich glaube, so Akquise ist doch irgendwie nicht das, was ich machen möchte mein Leben lang. Ja. Ist für mich eine der schlimmsten Erfahrungen überhaupt, zu sehen, wenn Menschen in sowas reinrutschen, weil das zeigt ja schon, dass psychisch was passiert. Und zwar sehr schnell und rasend schnell. Ich glaube übrigens, das ist was, was völlig unterschätzt wird. Und ich glaube, das ist was, wo wir im Sales wahnsinnig verkehrt mit umgehen, weil du einfach irgendwie die Leute, ne, wenn du anfängst im Sales wie immer, was machst du als erstes? SDA, okay, wir haben sowieso alle keine Pipe, hier komm, mach mal Kaltakquise. Wie immer, altes Spielchen. Ist mein Lieblingsthema oder Aileen ist mein Lieblingsthema mittlerweile, weil wir es immer und immer wieder hören. So, und dann sitzt du da und denkst dir, Leute, das darf nicht euer Ernst sein. Und dann, genau das passiert dann nämlich, dass die Leute wirklich reihenweise anfangen irgendwann, jetzt muss ich wieder 50 Calls, okay, alles klar, gut. Und dann irgendwann rufst du dann die Telefonauskunft. Ich habe mal einen Kollegen gehabt, wir hatten als KPI Calltime. Ganz ehrlich, der hat die Telefonauskunft in Rom angerufen, 2 Stunden, damit er auf seine Calltime gekommen ist. Ja. Ernsthaft, das ist für mich Vermeidungsstrategie.
Ja, absolut.
Und das halte ich für einen riesen Irrsinn, für wirklich einen riesen Irrsinn.
Jetzt kommt Werbung. Du willst im B2B-Marketing nicht länger im Dunkeln tappen? Dann ist Dealfront dein neuer bester Freund. Dealfront ist die Go-to-Market-Plattform für Europa, die dir hilft, genau die Unternehmen zu erreichen, die zu deinem Idealprofil passen. Mit Tools wie Leadfeeder identifizierst du, welche Firmen deine Webseite besuchen. Und mit Promote schaltest du gezielte B2B-Display-Ads direkt auf die IP-Adressen deiner Wunschkunden. Ganz ohne Cookies und sogar im Homeoffice. Ob Lead-Generierung, Sales Intelligence oder datenschutzkonformes Targeting. Dealfront liefert dir alles aus einer Hand. DSGVO-konform und speziell für den europäischen Markt entwickelt. Mehr als 10.000 Unternehmen vertrauen bereits auf Dealfront und wir bei Ungefiltert tun das auch. Den Link zu Dealfront findest du bei uns in den Shownotes. Werbung Ende.
Also ich kann in der Hinsicht sagen, I have been there. Ich wollte nach 5 Monaten SDA sein, hinschmeißen, genau aus diesen Gründen, weil ich viele Calls geballert habe, weil viel Ablehnung geherrscht hat, weil ich aber auch gleichzeitig nicht irgendwie entgegenkommen hatte, sondern eher deine Zahlen stimmen nicht, beziehungsweise du machst dann die Zahlen, aber dann sind die halt qualitativ nicht gut. Also die Schuld liegt bei dir. Entweder machst du die Quantität nicht oder die Qualität nicht. Support geht eigentlich nur bis dahin, dir zu sagen, was du falsch machst und nicht irgendwie, wie du es besser machen kannst. Oder auch mit dir zusammen, ja, und das zusammen mit Hand in Hand Management, ja, oder Enablement zu sagen, komm, wir schauen jetzt, wie wir das machen können. Warum bin ich geblieben? Weil ich dann jemanden hatte, der gesagt hat, Aileen, das gibt viel mehr Möglichkeiten. Du musst durchhalten, aber lass uns mal zusammen schauen. Und ich habe dann irgendwann einfach die anderen Ressourcen geleveraged und habe angefangen, zum Beispiel Video-E-Mails zu machen. Ich habe gesagt, hey, wir probieren das aus. Ich versuche auch, dich irgendwo pipe-technisch mit zu unterstützen. Wir werden nicht drum rumkommen, dass du Calls machen musst, aber lass uns doch gucken, was sind so halb warme Leads auch, die du anrufen kannst. Geh Event-Leads beispielsweise durch. Versuch einfach da ein bisschen deine Angst zu überwinden, damit du wieder mehr Zustimmung bekommst, damit du auch dich wieder traust, mehr kalt anzurufen und dann hast du vielleicht wieder Ablehnung, aber du hast auf der anderen Seite immer dieses Safety-Net mit, da weiß ich, dass ich aber auch bei warmen Leads anrufen kann und dann so eine Balance finden kann. Das habe ich erlebt, habe aber danach auch viel von ganz anderen Sachen weiterhin erlebt. Von wegen, du musst jetzt da anrufen, hat keiner Bock drauf, aber so schwer ist es doch nicht und mach das doch mal. Und das übrigens vom Management, die das letzte Mal einen Cold Call 1870 gemacht haben, wenn überhaupt in ihrem Leben und jetzt gar keine Ahnung haben, was es bedeutet zu callen.
Ja, nee, kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube auch, dass es Unternehmen gibt, die so ein bisschen... Also nach dem Motto, wir stellen mal 10 Leute ein und die Leute, die dann effektiv gut sind, und wenn es nur 2 sind, die behalten wir. Die sind natürlich dann nach ein paar Monaten auch weg, wollen wachsen. Und die 8, ja, die kündigen wir dann einfach schnell. Da gibt es, glaube ich, auch Unternehmen, die wirklich nach der Strategie handeln. Und ich glaube, dass das auch ein Riesenproblem ist, weil wir da wirklich Talente verbrennen, einen falschen Eindruck von Sales vermitteln, Leute einfach ins kalte Wasser werfen. die jetzt einfach noch nicht die Vorbereitung hatten oder jetzt auch eigentlich keine viele Chance im Vertrieb hatten. Es gibt natürlich immer mal so ein oder zwei Leute, die sind so ein bisschen talentierter als andere. Die machen vielleicht intuitiv auch schon so Sachen richtig, aber ich glaube, dass da eigentlich jeder auch hinkommen könnte mit den richtigen Strategien. Und wenn ich jetzt in deinem Beispiel dich an die Hand nehme oder genommen habe, du bist immer noch hier, also von daher scheint ja danach einiges auch richtig gelaufen zu sein.
Naja, oder ich bin halt sehr resilient. Ob das jetzt so gut für meinen mentalen Zustand ist, ist manchmal auch fragwürdig. Aber ja. Was du gerade gesagt hast mit talentiert, und das sehe ich absolut auch so. Ja, es gibt da draußen Leute, die sind talentierter, die machen das von Anfang an richtiger. Das heißt aber nicht, dass die, die halt weniger talentiert sind zu Beginn, nicht lernen können. Ja, also ich glaube sehr fest daran, dass man im Sales, so wie in vielen anderen Jobs auch, Skills einfach entwickeln kann. Weil würden wir einfach nur talentierte Leute nehmen, die Ärzte werden, dann hätten wir wirklich wenig Ärzte und wir haben schon genug. Also da sind sicherlich auch einige dabei, die in der Anfangszeit unglaublich viel lernen mussten und trotzdem fantastische Ärzte geworden sind. Und im Sales ist es irgendwie so die Manier geworden, ja, wir müssen die Top-Performer nehmen, also die SDRs, wie du gerade gesagt hast, die von den 10 da irgendwie, die 2, die übrig bleiben und die schon in den ersten 2 Monaten irgendwie überaus performt haben. Der Rest hat vielleicht Potenzial, aber wir haben keine Zeit, wir haben keinen Bock auf Potenzial. Wir wollen Leute, die jetzt sofort da sind. Was danach passiert, mir auch egal, nach mir die Sinnflut. Bis dahin habe ich sie halt eh ausgenutzt und verbrannt. Und das ist tatsächlich der Tenor, den ich auch auf Social Media sehr krass wahrnehme, aber auch mit Leuten, mit denen ich direkt im Austausch bin in der Community. Umso schöner, dass du es ansprichst, weil ich dann auch immer für mich nochmal den Sanity-Check habe, dass es nicht nur in meiner Bubble so, sondern das sieht auch ein Fabio so, der seit 4 Jahren im Sales ist und es scheint auch dann doch irgendwo Wahrheit zu haben.
Ja, also ich kann mal vielleicht so aus meinem ersten Job erzählen, das war damals Thema Website-Verkauf und das hatte so ganz seriösen Anstich, weil die hatten sich praktisch bei einer lokalen Tageszeitung eingekauft und hatten auch das Branding von denen. Also war damals in meiner Stadt eine ziemliche Hausnummer, die Tageszeitung, und dann habe ich am ersten Tag, also am Tag 4 ging es mit Telefonieren los. Die ersten 3 Tage waren im Prinzip, oder bestand eigentlich nur daraus, dass ich einen Skip bekommen habe, wo ich mich irgendwie als total den Investor darstellen sollte, der Geld in das Unternehmen pumpen möchte mit einer kostenlosen Website. Hat natürlich nichts mit der Realität zu tun, waren 20.000. Und die Führungskraft damals, die war im Prinzip den ganzen Tag so mit den Füßen auf dem Tisch, hat uns beim Telefonieren aus der Entfernung zugehört und hat einfach nur immer gerufen, wenn keiner gesprochen hat, es ist zu leise, telefoniert bitte. Und das war so der ganze Beitrag an Unterstützung, den ich hatte. Und dann habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, ist das ein Unternehmen, ist das ein Job, den du eigentlich lange machen möchtest? Also ich habe es in dem Unternehmen, muss ich sagen, auch nicht lange ausgehalten. Es war dann für mich too much. Ich habe aber trotzdem, auch wenn es kurz war, viel daraus gelernt und auch so ein bisschen auch ein Gespür dafür bekommen, welcher Arbeitgeber passt vielleicht zu dir. Ich glaube, das ist auch ein Tipp vielleicht für alle, die jetzt irgendwo gerade stehen, beziehungsweise vielleicht mit Sales neu anfangen möchten, guckt auch wirklich, wie der Arbeitgeber ist, wie da gearbeitet wird. Und ich würde mittlerweile sowieso mal auch immer empfehlen zu fragen, wie sehen die Playbooks aus, wie sieht das Kaltakquise-Skript aus, weil ich glaube, da merkt man viel auch, oder da lernt man viel darüber, ob man sich in dem Unternehmen irgendwie weiterentwickeln kann oder ob man da wahrscheinlich dann auf der Stelle bleiben wird.
Ja. Ja, also erstens, ganz kurz, alles, was du vorher erzählt hast, hat mir schon angefangen, Zahnschmerzen zu machen, und zwar so richtig, weil, ja. Also ich muss noch mal ganz kurz auf den ersten Punkt kommen, wenn ich 10 SDRs einstelle, 8 Feuer und 2 behalte, Leute, ganz ehrlich, ich sag's so, wie es ist, dann habt ihr die beschissenste Company Culture dieser Welt, Punkt, ganz einfach, das ist nicht 2025, das ist 1900, ich weiß nicht, irgendwas, hat für mich nichts mit seriösem Arbeiten zu tun, es hat für mich nichts mit einem seriösen Plan und was weiß ich nicht was zu tun, das ist halt häufig tatsächlich gekoppelt an, wir haben gerade im Startup-Bereich, da wo Investoren dahinter sind, wo knallharte KPIs da sind, da ist der Mensch eine Nummer und kein Mensch mehr, da bist du nicht Fabio, Aileen und Björn, sondern da bist du Nummer 1, 2, 3 und einer bleibt und die anderen beiden sind wieder weg, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen, so schnell kannst du gar nicht gucken, das ist der erste Punkt. Immer nochmal hinterfragen, ist das das, was ihr wollt? Ist das wirklich das, was ist auch für die, die da anfangen zu arbeiten? Wollt ihr da wirklich arbeiten? Habt ihr da Bock drauf? Fragt euch das mal, ob das wirklich sinnvoll ist. Das zweite, diese Geschichte mit deinem ersten Job im Sales, wow, das ist so, Das hat mich so an meine Callcenter-Zeit in den 90ern erinnert, also des letzten Jahrhunderts. Ich weiß, das ist schon sehr lange her und ganz viele haben das letzte Jahrhundert noch gar nicht erlebt. Also vielleicht so als irgendwie kleine Ahnung, feuchter Gedanke des Vaters, aber das war es auch schon. Das Ding, was halt ist, ist, da haben wir das genauso gemacht im Callcenter damals. Und das war auch eine völlig, also es war eine andere Zeit. Und da war es auch,
ja.
Es war nicht besser, überhaupt gar nicht. Es war auch nicht okay, aber es war doch irgendwie schon okay. Und es hat sich komischerweise, und jetzt kommt's, auch nicht so falsch angefühlt, wie es sich heute anfühlt. Also sage ich ganz ehrlich, so wie es ist. Also für vielleicht auch deine Führungskraft damals, der wahrscheinlich auch schon was älter war und auch schon ne, ein bisschen ja. länger. Ganz im Ernst, das war damals so. Das klingt total doof und es fühlte sich nicht so falsch an wie jetzt. Wenn ich mit dem Wissen von heute auf damals gucke, dann sage ich, um Gottes Willen, was haben wir denn da gemacht? Damals war das so, ja, war okay. Hat keiner was zu gesagt, ne? weil war Gang und Gäbe.
Aber weißt du, was ich glaube? Weil das damals auch noch zu Ergebnissen und Umsatz geführt hat. Also wenn ich jetzt überlege, dass du, und das ist ja das Paradoxe, und bitte korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe, aber genau diese Attitude, die ist ja jetzt teilweise immer noch sehr stark da. Und auch das in Startups, wo sorry, nicht irgendwo ein 70-jähriger CEO sitzt, sondern jemand, der Anfang 20 ist und der offensichtlich dieselbe Einstellung hat, mag ein bisschen durch Investoren getrieben sein, alles gut. Aber die Einstellung zu diesem Wolf of Wall Street Gehabe und Old Sales Business, das kommt ja irgendwo wieder und dementsprechend clashen gerade aber natürlich die Marktsituation und diese Ansätze, weil du kannst eben mit dieser Attitude dein Sales-Team zwar behandeln, die werden aber nicht mehr diese Meetings legen wie in den 90ern und auch nicht den Umsatz und du wirst auch aus Angst an Leute nicht mehr irgendwie 20 Papers verkaufen anstatt nur eins, weil du irgendwo Fear erzeugt hast, weil der Kunde oder der Prospect, mit dem du sprichst, ist ja jetzt schon ganz anders vorbereitet als damals. Da gab es kein Internet, die sind informierter, etc. pp. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden, ne, wisst ihr ja. Und ich glaube, deswegen war das damals okay, weil es noch zu einem Ergebnis geführt hat. Heute führt das nur noch minimal zu einem Ergebnis. Es führt immer noch zum Ergebnis, um Gottes Willen. Es gibt ja auch Seller, die lügen und es führt auch zu einem Ergebnis. Die Frage ist nur, wie nachhaltig ist das? Und dann, wie du sagst, Björn, muss man sich halt auch als Company hinterfragen, ist das das, was ich möchte? Und ich glaube tatsächlich, es gibt einige Unternehmen, die möchten diese Short-Term-Goals einfach so haben und deswegen gibt es überhaupt auch noch Space dafür.
Klar. Also total richtig. Und ich glaube, dass auch viel der Ablehnung dadurch kommt, dass viele halt, wie auch Björn sagt, so jetzt vielleicht in den 90ern ist zu viel gesagt, so aber an Anfang der 2000er so stecken geblieben sind. So war das Thema Playbooks, was das Thema so auch Kaltakquise betrifft. Also ich finde das zum Beispiel auch unfassbar unintelligent, wenn ich jetzt beispielsweise auch mit Leuten anfange, am Telefon so hin und her zu argumentieren. Also wer fängt denn, oder wer, ne, also welcher Mensch ändert denn nach einem einem Argumentenschlagabtausch seine Meinung am Telefon mit einem Seller, den ich vielleicht seit 2 Minuten kenne? Das ist doch viel intelligenter, dass ich eine offene Frage irgendwie stelle oder versuche, ein Problem zu validieren. Also ich ändere noch, ne, und das mag vor 20 Jahren geklappt haben, Leute argumentativ zu überrumpeln, aber 2025 klappt das nicht mehr.
Also ich kenne ja den einen oder anderen im Sales und ich glaube zu wissen, dass es viele gibt, die davon immer noch überzeugt sind, dass es auch noch viele gibt, die so rausgehen. Ich glaube, gerade in unserer Software-Bubble ist es, glaube ich, wir haben so zwei Lager mittlerweile. Also ich habe so das Gefühl, die Grautöne verwischen oder verschwinden immer mehr und es gibt nur Schwarz oder Weiß. Also es gibt die, die voll dafür sind, das so zu machen, und es gibt die, die voll dagegen sind und das absolute Gegenteil machen. Und der goldene Mittelweg, der uns als Gesellschaft ja sowieso, keine Ahnung, seit ein paar Jahren verloren gegangen ist, der geht mir gerade im Sales auch so richtig verloren. Und deshalb, ich feiere dieses Thema so sehr. Ich weiß gar nicht, ob du darüber im Klaren bist, weil das ist genau das, was es betrifft, weil das ist wirklich dieses Fingerspitzengefühl dafür. Hey, auf der anderen Seite, ich glaube, Andreas Kaldewey hat es letztens irgendwo geschrieben unter irgendeinem Beitrag, Sales ist doch eher Human to Human statt B2B oder B2C. Und ich warte die ganze Zeit schon drauf, dass wir endlich mal ein Thema haben, wo ich das spielen kann. Andreas, an dieser Stelle liebe Grüße, weil du hast so recht damit. Und jeder, der mir was anderes erzählt, darf das gerne machen, ist aber niemals mein Weg. Ich weiß, Aileens Weg ist es auch nicht. Fabio, ich glaube, deiner ist es auch nicht. Und ich kenne ganz viele Menschen, die da auch gar keinen Bock drauf haben, weil Ich kann ein gutes Beispiel. Vorhin, ich bin ja gerade im Urlaub, vorhin klingelt mein Firmentelefon, weil ich es kurz anhatte zwischendurch und ich hatte einen englischen Headhunter dran, der uns Leute anbieten wollte für Sales. Und soll ich euch was sagen? Der hat das so charmant und so gut gemacht, dass ich kurz mit ihm gequatscht habe. Normalerweise hast du bei mir überhaupt keine Chance. Gar keine. Also erstens, vielleicht bin ich auch gerade tiefenentspannt, weil ich im Urlaub bin. Aber eigentlich hast du bei mir gar keine Chance, dass ich mich auf solche Gespräche einlasse. Und der war so nett. Und der hat das so gut gemacht und er hat einfach die Frage gestellt, sag mal, nur ganz kurz vorab, macht es Sinn, dass wir überhaupt über dieses Thema reden oder nicht? Ist das für euch ein Thema, was für euch relevant ist oder nicht? Weil wir brauchen ja natürlich nicht darüber reden. Ey, ganz ehrlich, jeder braucht Seller, Punkt. Ganz einfache Geschichte, wir haben alle die gleiche Herausforderung. Fakt ist aber auch, das einfach mal nett zu fragen. Und der war auch noch nett dabei. Also es war nicht doof, es war gar nicht irgendwie, sondern es war einfach nur ein richtig angenehmes Gespräch. Und da habe ich gedacht, so guck mal, es geht ja auch anders. Und ich kriege natürlich quo meiner Position, als Head of kriegst du natürlich zig Anrufe von Leuten, die dir irgendwas verkaufen wollen. Und der war einer der wenigen, der auf jeden Fall so im Gedächtnis geblieben ist, dass wir jetzt 2 Stunden, 1,5 Stunden später darüber reden. Ja. Und das ist halt wirklich was, wo ich denke so, ey, der hat's verstanden. Der hat mich irgendwo da drinnen gepackt als Mensch. Das war gar nicht so, ne, das war gar kein, ey, ich müssen unbedingt, das war keiner von den 8000 blinden Akquise-Dingern, die du bei LinkedIn kriegst, ohne dass sich jemand mein Profil ansieht, all diese ganzen Geschichten, sondern es war einfach ein netter Call, Punkt. Und das war was, wo ich gedacht habe, so, ja, da würde ich gerne mehr von haben.
Mensch sein und Mensch bleiben, ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux. Weil wenn ich mir angucke, und Fabio, du hast von über Playbooks und sowas gesprochen, da kommt ja dann irgendwann auch Sales Enablement und so. Ja. Also wenn ich an mein Enablement denke, was ich da teilweise für tiefenpsychologische Ansätze hatte, ja, und ich gehe jetzt mal weg von, macht irgendwie Sinn aufzustehen und zu lächeln beim Telefonieren, bis hin zu wirklich, keine Ahnung, wenn irgendeiner wütend auf dich ist, zu sagen, oh, sorry, ich muss mich entschuldigen. Oder, oh Gott, sie denken bestimmt, ich bin jetzt die blödeste AI auf der Welt oder so. Also was ich darf, nur um eine positive Reaktion zu erzeugen, und wenn du jetzt alle Ideen und alle Theorien zusammenpackst und ich muss mir die alle merken, na, ich werde bestimmt nicht mehr wie ein Mensch reagieren, wenn ich telefoniere, weil ich ja 1000 Ansätze habe, weil ich verlernt habe, eigentlich intuitiv zu reagieren und zu agieren, weil mir so viel eingetrichtert wurde. Und ich sag nicht mal, dass davon nicht ein paar Sachen auch smart sind und vielleicht auch was bringen, aber ich krieg ja alles. Ich krieg alles, dann gibt's 1000 Sachen, die mir eingetrichtert werden und das nur in einer Company, in einem Sales Enablement, wenn du jetzt auch noch das Unternehmen wechselst, Halleluja, nächste Theorie, nächstes Enablement und das ist ja auch irgendwo in deinem Kopf und du musst da klarkommen. Und am Ende ist es interessant, dass ich immer von den Leuten, die das schon lange machen oder eben das wirklich Menschen sind, die Top-Performer sind, die sagen, ich gehe da halt rein, ich evaluiere am Anfang, ich bin offen, wie du gesagt hast, Fabio, ich bin da einfach auch direkt und mach vielleicht auch ein Späßchen oder sag, naja, eigentlich wollte ich Ihnen vielleicht was verkaufen, aber wenn Sie mir jetzt sagen, macht keinen Sinn, dann ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt oder so. Das ist menschlich für mich, weil das auf die Situation angepasst. No, es gibt bestimmt irgendeinen psychologischen Ansatz, wie man das hätte handeln können. Und alleine, und Mindset kommt wieder ins Spiel. Ich muss mit so einem Mindset reingehen, mit dem, was ich ja gelernt habe. Natürlich mache ich mir in der Platte, okay, wenn der jetzt sagt, Objection ist das, dann mache ich das und das, weil ich kann ja alles handeln. Geh doch einfach mal rein, achte mal kurz auf die Situation. Ist diese Person beispielsweise gestresst? Einfach zu sagen, Entschuldigung, ich glaube, ich habe sie gerade echt falsch erwischt. Ich habe das Gefühl, sie sind gestresst, oder? Ey, sorry. Das ist doch viel menschlicher, als irgendwie eine Objection zu handeln, weil der sagt, ich muss jetzt in einem Meeting, das kommen könnte und ich muss das schon mal vorab durchgehen. Und da Mensch zu bleiben, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich kriege mir im Sales so ein bisschen antrainiert, eigentlich nicht mehr Mensch zu sein.
Ja, das stimmt. Also wie ich da auch extrem genial finde, muss ich sagen, so auch aus meiner Bubble, Dominik Pasalic, also da der postet auch regelmäßig so Videos und was der auch, also was der einfach für geniale Einwandbehandlungsmethoden hat, also kommst du gar nicht drauf, aber ich habe, bevor ich ihn gehört hatte, nie darüber nachgedacht, wenn jemand zum Beispiel zu sagen, wenn jemand als Einwand bringt, sind jetzt der 100. der anruft, da einfach mal zu sagen, ja, was haben sie denn den anderen 99 gesagt, ne, so einfach mal keine klassische Einwandbehandlung, aber mal zu überlegen, okay, was bewegt dich denn als Mensch, war das alles Schrott, war das alles gut, also da wirklich einfach mal so ohne mal auch mal was zu sagen, was jetzt irgendwie keine Erwartung schürt, das kann im Vertrieb wirklich viel ausmachen.
Wisst ihr, was das Schlimmste ist, Herr Grüll? Da rufen noch 20 nach mir an heute, der Tag ist noch nicht rum. So. Ne? Ja, ja. Ja, voll, fühle ich total. Ich würde gerne noch mal kurz einmal so ein bisschen auf das Thema, weil ich habe gerade so ein bisschen auf die Zeit mitkommen. Ja. Ablehnung. Ablehnung macht ja was mit uns. Ablehnung, es gibt Studien, ich habe mir das tatsächlich mal rausgesucht, es gibt Studien, dass soziale Ablehnung dieselben Gehirnregionen aktiviert wie physischer Schmerz. Das muss man sich mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wenn dir einer auf den Fuß latscht mit einem irgendwie keine Elefanten, dann passiert das Gleiche bei dir, wie wenn du Ablehnung erfährst. Ja. Ich glaube, das ist uns gar nicht bewusst, weil das sorgt ja dafür, dass das tut weh. Also es gibt eine Studie, die heißt Das Rejection Hurt, finde ich total spannend. Und die bestätigt, dass Einsamkeit und Zurückweisung wirklich buchstäblich wehtun. Und ich glaube, wenn man mal anfängt, sich darüber ein bisschen Gedanken zu machen, um diesen Bogen zu diesem Thema vom Anfang Mindset und das Ganze zu schlagen, ist es ganz wichtig, sich einfach Gedanken darüber zu machen, hey, wie will ich denn eigentlich in diesen Tag gehen? Was ist mein Ziel meiner Kundenansprache? Und ich glaube, nur dann schafft man es einfach auch wirklich, dass es sich nicht wie Ablehnung anfühlt. Weil ich habe so das Gefühl, wenn wir es nicht hinbekommen, dass es sich wie Ablehnung anfühlt, dann wird es uns immer in irgendeiner Form belasten. Ja. Mich würde mal interessieren, was die Community dazu sagt, wie ihr das seht, wie ihr Ablehnung fühlt. Ich kann nur sagen, wir Menschen, du hast es am Anfang ja schon gesagt, wir sind eigentlich komplett anders programmiert. Ablehnung ist für uns was nicht gut für uns ist, womit wir nicht umgehen können und was tatsächlich, wir haben es ja gerade bewiesen, was weh tut. So, und das Letzte, was wir ja eigentlich mal machen sollten, ist freiwillig Dinge tun, die uns wehtun. Es gibt Menschen, die haben da Bock drauf. Das mag sein. Ich bin da nicht so masochistisch veranlagt. Ich möchte lieber Dinge machen, die schön sind und die mir nicht wehtun, finde ich eigentlich schöner. Deshalb, ich finde, das ist so ein ganz harter Punkt eigentlich, der eigentlich noch viel, viel, viel mehr beinhaltet, so vom Gefühl her.
Also ich muss aber kurz einschmeißen, weil ich immer diese Theorie schon hatte und irgendwie mit der Studie belegt es das ein bisschen. Auch wenn du gesagt hast, du bist eigentlich nicht masochistisch veranlagt. Frage, sind wir im Sales nicht doch ein bisschen masochistisch veranlagt, weil ich natürlich das so höre, muss ich da schon
ausgehen. Ja, natürlich voll. Ernsthaft, wer tut sich das freiwillig an, jetzt ehrlich, das ist ja, muss man ja, Fabio hat es am Anfang gesagt, wer tut sich das freiwillig an, am Tag sich 50 Ohrfeigen abzuholen? Mit großer Lust. Also da muss schon das ein oder andere, die ein oder andere Synapse im Oberstübchen ist nicht ganz sauber. Das muss man halt mal ehrlich sagen. Irgendwas ist falsch verdrahtet. Weil, ernsthaft? Oder, zweiter Punkt ist, du gehst da gar nicht so ran. Das ist ja genau der Punkt. Also, ne, es gibt ja, glaube ich, Menschen, die gehen da gar nicht so ran und die sehen das gar nicht so. Für die ist das gar keine Ablehnung. Vielleicht, also, ne, die empfinden das auch gar nicht so. Weil ich glaube, sie generell einfach komplett anders an das Thema rangehen. Deshalb ist das halt schon sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube übrigens, und das sehe ich was wir noch gar nicht berücksichtigt haben, Firmen haben eine Verantwortung für Mitarbeiter. So, und wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, wo ich merke, die sind sowieso ein bisschen angeknackst und dann kommen die in Sales, weil spielen wir das Game mal durch. Wir wissen alle, du kannst im Software-Sales relativ gut, relativ schnell gutes Geld verdienen. Jetzt bin ich gerade angeknackst, weil meine private Situation scheiße ist und so weiter und so fort. Und da ist dann keine Ahnung Schulden, was weiß ich nicht, was alles. Und ich habe schon einen Riesendruck, der so auf meinen kleinen Schultern als Mensch lastet. Und jetzt kommt noch Sales dazu und dann fange ich an und ich darf das Erste, was ich machen darf, ist mir ständig auf die Fresse abholen. Was glaubt ihr, was mit so Menschen passiert? Also ich möchte einfach dieses Bild einfach nochmal auf den Unternehmen spiegeln, weil ich finde irgendwie, jeder Unternehmer, jede Firma hat einfach auch eine Verantwortung ihren Leuten gegenüber.
Tja. Nee, total.
Tja, da gibt es bestimmt eins der schönen Totschlagargumente, Resilienz.
Ja, aber wo soll die denn herkommen? Ja, also jetzt mal ernsthaft, Resilienz ist ja nichts, was du, also Resilienz ist meiner Meinung nach etwas, was du dir über Jahre in deinem Leben an Lebenserfahrungen und so weiter und so fort anfängst aufzubauen. Dann fängst du an, dir bestimmte Verhaltensmuster anzueignen, wie du mit Dingen umgehst, wie du mit negativen, mit positiven Dingen umgehst. Das ist so, Resilienz ist für mich wie so ein Glas, wo du alles, was du erlebst, reinwirfst. Und an Möglichkeit ist das, was positiv war, immer so viel mehr, dass es das Negative überdeckt. Das ist für mich eine bildlich sehr leicht dargestellte Form von Resilienz.
Ja.
Wo soll das herkommen, wenn ich irgendwie Anfang 20 bin, noch nie gearbeitet habe und gerade so frisch ins Berufsleben starte und dann mit so einem Job starte?
Ja, was da für mich in dem Zusammenhang auch mal komplett, also für mich, oder, also ich weiß nicht, ob ich das bin, es kann ja auch sein, dass das andere komplett anders sehen, aber was mir als Tipp zum Beispiel auch gar nicht weitergeholfen hat und wirklich mit gar nicht meine ich 0,0, zu denken, dass sich die Ablehnung nicht auf dich als Person bezieht, sondern auf das Unternehmen als solches. Also ich finde das so ein wahnsinniges Schwachsinnsargument, weil am Ende des Tages, man ist in dem Moment, der ist, also klar, es ändert deinen Wert als Mensch irgendwie nicht, aber in dem Moment bist du das Gesicht und natürlich bezieht sich die Art und Weise auch auf dich als Mensch, als Vertriebler. Ja. Ne? Also ja, wirklich, also ich kann das Argument wirklich nicht mehr hören.
Ich gestehe als Führungskraft, ja, natürlich, wenn Leute zu mir sagen, boah, das kotzt mich an, dass ich ständig auf die Fresse kriege, ich sage, natürlich ist es zwangsweise auch eines der Dinge, die du lernen musst, dass es ist ja nicht persönlich. Also niemand hat was gegen Fabio, Punkt. Ich glaube, da gibt es auch kein Rechts und kein Links. Das wissen wir. Es ändert aber nichts daran, dass es sich trotzdem scheiße anfühlt.
Ja.
Und ich glaube, da hast du vollkommen recht. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also, ja, ne, fühlt sich scheiße an. Nein, nimm's nicht persönlich. Ja, tue ich doch, weil ich bin ja der, der mit dem Kunden spricht und der sich die Ohrfeigen abholt. Und da hast du völlig recht mit. Zu verlangen und zu hoffen, dass das, boah, schwieriges Thema.
Da kommt man auch zu dem Punkt, man kann es besser wissen, aber hier spielen eben auch Emotionen mit hinein, ja, und Rationales und Emotionales kommen da ganz schön in Clinch miteinander. Und da machen mich, Fabio, tatsächlich solche Tipps und Tricks auch manchmal echt wütend, vor allem, wenn du auch super, vielleicht eine ganz schlechte Woche hattest, was ja einfach durchaus passieren kann.
Ja.
Und dann hörst du von allen, ja, nimm's nicht persönlich oder naja, musst du halt ein bisschen durch oder ist halt Sales, wo ich mir so denke, halt's Maul. Also wirklich, die Woche halt's einfach, halt einfach die Klappe. Let me alone. Fabio, ich habe tatsächlich noch zwei abschließende Fragen. Die einen stellen wir immer unseren Gästen, die andere eigentlich auch, aber wie hättest du jetzt wirklich Leuten, die zuhören, irgendwie was du mit denen mitgeben kannst, wie sie vielleicht mit Ablehnung eben besser umgehen können, außer sie sollen es nicht persönlich nehmen und sie sollen alle resilient sein, sondern wirklich gute Tipps. Vielleicht was dir geholfen hat einfach auch. Oder vielleicht auch zu sagen, das hat dir gar nicht geholfen, damit andere Leute sich da auch nicht zu sehr drauf einlassen.
Ja, also was mir tatsächlich geholfen hat, so insgesamt, ich muss sagen, ich hatte so, glaube ich, so zwei Game Changers, hatte ich auch vorhin, glaube ich, schon angesprochen. Also die Stimmlage ist total wichtig, dass man wirklich sehr, sehr langsam spricht und das führt auch dazu, dass sich Gesprächspartner wohler fühlen im Gespräch und ich sag mal, in der Konsequenz auch die Gespräche natürlich angenehmer werden, eben weil sie sich auch wohler fühlen. Ne? Das ist also zum Beispiel eine Sache, das funktioniert bei mir total gut und da in Gesprächen spreche ich auch langsamer, als ich das jetzt gerade tue. Also mache ich die Augen zu, konzentriere mich, ich habe das Skript im Kopf und ich konzentriere mich nur auf die Gesprächsgeschwindigkeit. Ich nenne auch zum Beispiel keinen Unternehmensnamen, um jetzt nicht sofort irgendwie, dass jemand sofort hört, okay, das ist ein Unternehmensname, sondern ich rufe dann im ersten Mal als Mensch an, spreche langsam, habe natürlich einen klaren Anrufgrund und lasse den auch zu Wort kommen. Das sorgt halt für eine angenehme Gesprächsatmosphäre und senkt halt insgesamt die Ablehnung, die man bekommt. Und wenn du da natürlich jemanden hast, der dann vielleicht an dem Produkt nicht interessiert ist, damit kann ich natürlich im Zweifel immer noch besser umgehen, als jemand, wie gesagt, halt die Fesse, ruf mich bitte nie wieder an. Ne? Also das ist zum einen. Und zum zweiten einfach, ich finde, dass man, auch das hat man gerade so ein bisschen angerissen, dass man so ein bisschen zur eigenen Intuition auch gehen sollte. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie merke, da ist jemand gar nicht offen, dann kann man natürlich mal, also dann geht es jetzt halt nicht darum, dass man die Leute argumentativ eben überfachtet, dass man da Ping-Pong spielt, dass man da versucht, mit Argumenten zu überzeugen. Ich kann natürlich auch da intelligente Fragen stellen, aber auch da, ich ziehe Gespräche nicht in die Länge. Wenn es halt jemanden gibt, der partout nicht will, dann sollte man das Ganze auch nicht irgendwie forcieren, nicht erzwingen, weil das dann wirklich die Gespräche sind, die dann am unangenehmsten werden.
Also dann doch einfach am Ende Mensch bleiben. Das finde ich auf jeden Fall gut. Also für alle, die zugehört haben und ihr hattet vielleicht einen Scheißtag und eine Scheißwoche, fühlen wir. Von daher vielleicht einfach mal irgendwas anderes machen, als sich Pro-Tipps abzuholen, wie man durchhält und resilient ist. Fabio, abschließende Frage. Was war so dein letzter Sales-Fail, den du erlebt hast, wo du vielleicht am meisten draus gezogen hast, wo du einfach nur sagst, es war super witzig, vielleicht auch super peinlich, aber habe ich draus gelernt, oder um Gottes Willen, mach das bloß nicht, das ist richtig schief gelaufen. Irgendwas, was du teilen kannst.
Ich habe letztes jemanden angerufen und ich hatte wirklich ein beschissenes Gespräch, aber ich hatte so viel Stress, dass ich nicht mal wusste wirklich, was der als Geschäftsmodell hat. Das war wirklich kein gutes Gespräch. Und also ich habe es jetzt auch in dem Fall nicht, also ich weiß natürlich auch, ist wichtig, sich vorweg zu informieren, aber wie es dann einmal war, habe ich nicht gemacht. Und ja, das Gespräch war einfach von bescheidener Qualität, von daher gehört das aber auch dazu. Aber das Schöne ist, wenn man, glaube ich, auch weiß, dass man einen Fehler gemacht hat, den man in Zukunft vermeiden kann, dann kann man dann auch wieder damit ganz gut umgehen.
Preparation is everything, ja.
Mhm. Ja. Aber auch menschlich, dass man das manchmal einfach verkackt.
Ja, ja. Voll.
Cool. Björn, willst du das letzte Wort nehmen?
Ich nehme das letzte Wort für heute. Lieber Fabio, vielen, vielen Dank für ein sehr spannendes Thema. Ich liebe diese Themen, weil sie so schön authentisch sind und wirklich aus dem Leben von uns allen berichten. Deshalb vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Aileen, vielen Dank. Es war eine sehr schöne Folge, wie immer. Mir bleibt nur, euch allen noch eine schöne Woche zu wünschen. Wenn ihr uns noch nicht folgt bei LinkedIn, bei Insta, bei TikTok, dann tut das gefälligst. Vernetzt euch vor allen Dingen mal mit dem lieben Fabio. Und ja, schaut mal, was er so ja alles zu bieten hat, was er beruflich macht. Horcht mal rein, so was er so schreibt bei LinkedIn und solche Geschichten. Macht das auf jeden Fall, wenn ihr ja, noch nicht mit Aileen und mir vernetzt seid, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dann tut das auf jeden Fall bitte auch. Und ansonsten würde ich sagen, eine schöne Woche euch allen noch und wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dann.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.